zweiter Advent, geduldiges Warten auf den Herrn. Ich möchte uns den Predigttext lesen, den finden wir im Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Jakobus 5, ab Vers 7. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass wir uns hier in Freiheit versammeln dürfen, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank, dass wir es in unterschiedlichsten Übersetzungen haben dürfen, dass wir darin lesen dürfen. Ich danke dir, dass du versprochen hast, durch dein Wort zu wirken. Und ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und uns die Herzen und Ohren öffnest, dass dein Wort uns trifft und uns verändert. Herr Jesus Christus, leite uns in deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Geduldiges Warten auf den Herrn. Der Walti hat es ja schon gesagt. Das ist ja schon für Kinder gerade so ganz schwierig. Also ich weiß nicht, ob ihr euch bewusst seid. Wir haben ja den Adventskranz, wo wir jeden Sonntag im Advent eine Kerze anzünden. Und aus dem Adventskranz ist der Adventskalender hervorgegangen. Und zwar war das im Rauenhaus in Hamburg. Ich habe leider gerade den Namen nicht parat, wer das war. Einer Bekannter der sozialdiakonischen Leute der Kirchengeschichte. Vielleicht fällt mir im Laufe der Zeit der Name noch ein. Tut mir leid. Und der hat, weil er halt mit Schwierigen, also das Raue Haus hieß so, weil dort die Jungs hinkamen, die sonst kein Zuhause mehr gefunden haben, die niemand mehr haben wollte, die schwierig waren. Und er hat diese Jungs aufgenommen, der ist mit ihnen den Weg des Glaubens gegangen, er war ihnen Vater und er hat sie ausgebildet in verschiedensten Berufen, hat sich um sie gekümmert. Und er hat für seine Jungs im Rauen Haus, hat er angefangen, den Adventskranz auszubauen, indem er nämlich für jeden Tag der Woche noch eine kleine Kerze zwischen den Sonntagen hingestellt hat. Und jeden Morgen durfte einer der Jungs eine Kerze anzünden, damit sie gesehen haben, wie die Zeit bis Weihnachten vergeht. Und daraus ist dann unser Adventskalender entstanden. Also das geduldige Warten auf den Herrn ist sozusagen fester Bestandteil unserer Advents- und Weihnachtstradition. Jeden Morgen machen wir vielleicht ein Türchen auf. Manche von uns vergessen das vielleicht. Die machen dann vielleicht drei aufs Mal auf. Vielleicht auch schon vorgreifend, so Zukunftsreisen oder so. Aber es ist fester Bestandteil auch in unserer Tradition, dass es irgendwie um ein Warten geht. Und weil Geduld so schwer fällt, ja, dann macht man sich halt ganz viele so kleinere Sachen, damit das Warten leichter fällt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es vielleicht bei euch auch ein Warten ist, nicht mehr so wie als Kinder, wo man begeistert jeden Tag ein Türchen geöffnet hat. Und heute ist es vielleicht eher so ein, wann ist es endlich vorbei? Wenn der 24., der 25. durch sind, dann habe ich endlich Ruhe bis Silvester und dann geht's gerade wieder los. Weil man vielleicht einfach so viele Termine hat, Geschäftsweihnachtsessen hier mit der Familie dort, Geschenke einkaufen, das noch organisieren, jenes Adventskonzert mit den Kindern, die Großeltern noch besuchen und die Tante wollte noch vorbeikommen, der müsste ich noch eine Adventskarte schreiben. Und man denkt auch, oh nein, ich hoffe und warte darauf, dass das endlich vorbei ist. Tja, Freunde, die Bibel hat für Advent auch ein ganz starkes Motiv auf das Warten gelegt, dass wir sehen, Advent heißt ja Ankunft. Und wenn jemand kommt, dann warte ich ja hoffentlich auch darauf, wenn es ein willkommener Besuch ist. Sonst warte ich vielleicht auch einfach voller Spannung und mit einem flauen Gefühl im Magen. Aber Advent heißt Ankunft. Was ist das, worauf wir denn warten? Ja, Jakobus verrät es uns. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Und er fängt schon an diesen Abschnitt, indem er sagt, jetzt darfst du gerne den Text auflegen, so wartet nun geduldig bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Wir warten auf die Wiederkunft. Wir warten darauf, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. dass wir ihn sehen, dass alle ihn sehen werden. Auch die, die sich jetzt über ihn lustig machen, die, die jetzt nichts mit ihm zu tun haben wollen. Darauf warten und hoffen wir. Wir hoffen darauf, ich möchte euch erinnern an die Predigt zum Ewigkeitssonntag, an Offenbarung 21. Wenn die Hochzeit des Lammes ansteht, klingt auch wieder so mega schön und christlich, und Außenstehende mögen sich fragen, warum heiratet ein Tier? Da nur der Hinweis auf unsere Webseite, da gibt es eine Predigtarchiv. Schaut einfach die Predigt zum Ewigkeitssonntag, was das mit Hochzeit und goldenem Jerusalem und so auf sich hat. Aber der Kern ist, Jesus kommt, nimmt seine Gemeinde zu sich und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und es wird kein Tod mehr sein, kein Leid und kein Geschrei. Denn das Erste ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das ist das Ziel, worauf wir hinsteuern. Und darauf muss man schon ziemlich geduldig warten. Und dann können wir jetzt dem Jakobus sagen, ja, Jakobus, hast du keine Ahnung von der Welt? Wie kannst du sagen, wir sollen geduldig warten, bis der Herr wiederkommt? Ich weiß ja nicht mal, wann der wiederkommt. Vielleicht kommt er morgen, vielleicht erst in 100 Jahren, in 1000 Jahren. Ich meine, der schreibt das irgendwo vielleicht so um das Jahr 60 nach Christus. Und er sagt, ja, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus, hast du irgendwas verschlafen? Hast du ein anderes Verständnis? Also wenn ich sage, es ist nahe, dann geht das nicht noch 1800 irgendwas Jahre oder so. Hast du dich vielleicht verrechnet? Ich meine, gerade die moderne Theologie sagt, ja, der Jakobus, der war der Meinung, der Herr kommt bald. Der hat sich da halt geirrt. Beim Paulus übrigens auch, da finden wir das ja immer wieder. Ja, der Herr steht vor der Tür. Ja, die dachten das damals so, die wussten es halt nicht besser. Nein, er ist nahe, weil wir nicht wissen, wann er kommt. Jesus sagt selber, den Tag und die Stunde kennt niemand als allein der Vater. Und er ermahnt uns zur Wachsamkeit in Matthäus 24, 42. Wachet, ihr wisst die Stunde nicht, wenn der Herr kommt. Wir wissen es nicht, aber er ist nahe, er ist präsent. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, keiner von uns weiß, wann seine Zeit abgelaufen ist. Wir sitzen hier alle in trauter Runde zusammen, aber keiner von uns weiß, ob er den Nachmittag noch erlebt. Und auch wenn wir eine Kultur sind, die wir wunderbar darin sind, den Tod auszulagern, den irgendwo zu verstecken, aber er ist präsent, der Tod sitzt unter uns und wir wissen nicht, wann er uns besucht. Und das heißt, für uns ist klar, das ist dann der Zeitpunkt, wo die Wiederkunft des Herrn sozusagen für uns ins Haus steht. Der Hebräerbrief sagt es, ist dem Menschen gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. Dann stehen wir vor dem König der Könige und vor dem Herr der Herren und müssen Rechenschaft ablegen über unser Leben. Deswegen kann der Jakobus sagen, die Wiederkunft des Herrn ist nah, weil keiner von uns weiß, wann er seinem Schöpfer gegenübertritt. Und der zweite Punkt, warum er recht hat, ist, dass wir es ja nicht wissen. Es kann sein, dass Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Vielleicht heute Nachmittag, während wir beim Tee sitzen. Vielleicht morgen, während wir schon wieder im Alltagsstress versinken. Wir wissen es schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen nahe heißt da auch plötzlich. Wenn irgendwas nahe ist, dann weiß ich ja nicht genau, wann es kommt, aber ich muss immer parat sein. Es könnte sein, dass. Und das Tolle, wisst ihr, dass das eigentlich immer die Perspektive der Kirche war. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hans-Heine, kannst du das auflegen? Einfach als ein Beispielbild. Und zwar ist das die Lateranbasilika in Rom, also der Stammsitz des Bischofs zu Rom, beziehungsweise der nennt sich heute auch Papst. Aber in erster Linie ist er der Bischof von Rom. Das ist da sein Bischofsstühlchen, der da unten steht. Und das ist seine Hausbasilika. Einfach mal so ein Blick in den vorderen Raum. Und das Spannende ist einfach exemplarisch. Kannst du noch das nächste Bild machen? Da habe ich da noch mal ein bisschen reingezoomt. Wir haben nämlich oben in der Kuppel die klassische Darstellung. In der alten Kirche, sowohl in der Ostkirche als auch in den frühen christlichen Kirchen oder eben auch bis ins Mittelalter, ist das die zentrale Szene, die immer dargestellt wird in der Kuppel im vorderen Teil der Kirche. Nicht das Kreuz, nicht der Tod Christi, nicht die Auferstehung, sondern der Herr, vielleicht sieht man es ein bisschen, ist natürlich eine mittelalterliche Darstellung, der Herr, der auf den Wolken des Himmels mit Macht und Herrlichkeit und seinen Engeln wiederkommt. Das heißt, die alte Kirche hatte den Fokus genau auf das, was uns auch die Bibel sagt. Wir warten auf die Wiederkunft des Herrn. Das ist das Zentrale des christlichen Glaubens. Die Christenheit weltweit bekennt es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da heißt es, ich glaube an Jesus Christus. Und in dem ganzen Abschnitt, wo das Leben Jesu durchbekannt wird, heißt es auch, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Und dann, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und das war immer die Hoffnung und die Perspektive der Kirche. Die Gemeinde Jesu richtet sich danach aus, eben sogar das Zentrum der Kirche. Wenn sie Gottesdienst gefeiert haben, haben sie da nach vorne geschaut. Und was hatten sie vor Augen? Den wiederkommenden Christus im Bewusstsein, unser Herr kommt. Oder wie es ein Theologe so schön formuliert hat, der Jörg Swoboda war das, die waren zu einer Evangelisation auf dem Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, was die NSDAP gebaut hat, um da die Riesenmassen auflaufen zu lassen, wenn Hitler seine Reden gehalten hat. Und der war nach dem Mauerfall, also er kam aus dem Osten, aus der ehemaligen DDR, und er war nach dem Mauerfall auf diesem Feld. Und da haben sie gemeinsam einen großen christlichen Event gehabt auf diesem Gelände, wo so viel versprochen wurde, wo so viel Messiasse aufgetreten sind. Und er stand dort als, sag ich mal, Überlebender des Kommunismus, auf dem Feld, wo die nationalsozialistische Partei ihre Parteitage und ihre Gottesdienste gefeiert hat. Und er hat gesagt, die Herren dieser Welt werden alle gehen, aber unser Herr kommt. Und genau das ist es, was Jakobus uns den Fokus gibt. Er sagt, schau auf den Herrn, der kommt. Egal, wo wir stehen, egal, wie chaotisch die Situation ist. Alle Herren dieser Welt, das ist definitiv so, die werden alle gehen. Auch der größte afrikanische Diktator, der wird irgendwann gehen. Aber unser Herr, der kommt. Der geht nicht, der kommt noch in Kraft und Herrlichkeit. Und mit diesem Bild vor Augen sagt Jakobus der Gemeinde, wartet geduldig. Und ich finde, da hat man schon so einen ersten Punkt, wo man einhaken kann, sagen kann, ja, jetzt verstehe ich, warum du das sagst, Jakobus. Also wenn das meine Perspektive ist, dann fällt das Warten doch leichter. Wenn ich eben nicht darauf warte, kriege ich jetzt die Abmahnung oder nicht. Wenn ich nicht darauf warte, dass jetzt irgendwie der Befund kommt von irgendeiner krassen Diagnose, wo ich Angst habe, es könnte schlecht rausgehen und der Arzt vielleicht nur sagt, also entweder haben sie noch ein Jahr zu leben oder sie sterben in 2 Wochen. Ich warte ja nicht auf sowas, sondern ich warte auf die Wiederkunft des Herrn. Ich warte auf etwas Schönes. Deswegen lohnt sich das zu warten. Deswegen ist Warten nichts Schlechtes. Aber dann können wir wieder einwerfen und sagen, ja, aber Jakobus, du weißt doch, wie es auf dieser Welt zugeht. Können wir auch Karl Marx zitieren, ne? Das ist doch Opium fürs Volk. Das betäubt doch nur. Das ist doch billiger Trost, der uns irgendwo in die Zukunft verschiebt. Ja, ja, später irgendwann mal. Vertrau nur, Jesus kommt irgendwann wieder. Und dann erträgst du dein Dasein hier und jetzt in der Dunkelheit, im Schmerz, im Leid ein bisschen besser. Eben, es betäubt dich, es ist Opium fürs Volk. Und dann können wir sagen, nein, der Jakobus weiß, wovon er spricht. Gerade sein Brief ist geprägt davon. Gerade im Abschnitt vorher schreibt er über die Reichen, die teilweise in der Gemeinde sind, teilweise von außerhalb kommen und die Leute in der Gemeinde unterdrücken, die ihnen den Tageslohn nicht auszahlen, sodass sie hungrig zu Bett gehen müssen, die den Mantel behalten als Pfand, obwohl das Gesetz eigentlich sagt, sie sollen den Mantel am Abend zurückgeben, weil er als Decke dient. Also er weiß um die Not in dieser Welt. Er ist nicht weltfremd, er ist nicht voller Drogen und irgendwie in der himmlischen Sphäre hat sich da in Trance getanzt und ja, Jesus kommt, alles ist gut, wartet geduldig, raucht noch eine, dann wird alles toll. Nein, es ist kein Rausch, kein Opium. Sondern die knallharte Realität, hey, schaut euch doch an, es ist beschissen in dieser Welt. Es geht furchtbar zu und her. Gerade auch der Christ weiß das. Aber trotzdem wartet geduldig. Und er gibt uns verschiedene Einblicke und Bilder, warum. Er sagt, wie der Bauer auf die köstliche Frucht der Erde wartet. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Es gibt so die Geschichte, dass eine Mutter mit ihrem Kind ich glaube, eine kleine Eichel irgendwo in den Balkonkasten gesetzt hat und dem Kind versprochen hat, wir warten einfach, wir gießen jeden Tag und dann wird da irgendwann ein kleines Pflänzchen rauskommen. Aber nachdem nach 3 Monaten immer noch nichts passiert ist, denkt sich die Mutter, also jetzt muss ich doch mal nachgucken, spricht mit dem Kind und sagt, also ich weiß nicht warum, also ich glaube, ich muss jetzt doch mal schauen, vielleicht ist die irgendwie verschimmelt oder irgendwas nicht gut gegangen, es müsste schon längst was gekommen sein. Das Kind sagt, ja, ich weiß Mama, ich habe jeden Tag gegraben und nachgeguckt, da ist nie was passiert. Und der Mutter wird klar, ah ja, natürlich, dass da nichts passiert, wenn das Kind jeden Tag aufgräbt und nachguckt, ob schon was passiert ist. Aber oft handeln wir doch genauso. Oft sind wir doch dieses ungeduldige Kind. Herr, schenk mir Geduld, und zwar sofort. Aber so funktioniert es doch nicht. Eben der Bauer, der streut den Samen aus und dann muss er warten. Und warten und warten. Und ganz viel passiert im Dunkeln, wo keiner hingucken kann. Es gibt einen ganz tollen Film, der heißt Faith Like Potatoes, also Glaube wie Kartoffeln, wo es genau darum geht. Ich glaube, einen südafrikanischen Bauern ist das, der in der Dürre von Gott den Auftrag bekommt, hey, setze einfach Kartoffeln. Und er macht es. Die Leute sagen, bist du bescheuert, die hättest du besser gegessen. Die vertrocknen doch auf dem Feld. Und er sieht ja nicht, was passiert, aber er geht jeden Tag aufs Feld, er betet und er vertraut darauf, dass was passiert. Und Gott schenkt Wachstum und er darf eine Ernte einfahren. Aber das braucht ewig lang, ehe dann mal die ersten Sachen sichtbar werden. Und Jakobus richtet den Fokus darauf und sagt, hey, im Glauben ist es genau gleich. Geduldig sein, warten, bis man irgendwann was sieht. Weil es passiert ganz viel. Der Bauer weiß ja, dass da ganz viel auch unter der Erde passiert, ohne dass er nachguckt. Und bei uns auch, der Heilige Geist wirkt. Wir haben die Verheißung, Gott ist treu. Er ist mit uns, er verlässt uns nicht. Auch wenn wir es nicht sehen, unter der Oberfläche arbeitet Gott. Auch bei den Menschen in unserem Umfeld, wo wir denken, hey, für die bete ich so lange, warum passiert nichts? Gott wirkt im Verborgenen, ohne dass wir es sehen, ohne dass es für die Augen sichtbar wird. Und ich finde dieses Bild so wunderbar, zu sagen, ja, okay, geduldig zu warten, irgendwann wird was wachsen. Irgendwann. Ich möchte so gerne wissen, wann, und ich möchte gerne ziehen, damit es schneller geht. Aber das funktioniert nicht, dann mache ich es nur kaputt. Und er fährt fort, der Jakobus sagt uns, so wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Wartet geduldig und stärkt eure Herzen. Das klingt auch so schön, oder? So stärkt eure Herzen. Heißt das jetzt gehe ich ins Fitnessstudio oder zum guten Kardiologen, lasse mir irgendeine Pille verschreiben, damit mein Herz stärker wird? Nein, das ist dieses Wort, das Stärken, das heißt auch festmachen, unverrückbar werden. Und das griechische Wort, was dahinter steht, das finden wir an ganz spannenden Stellen. Zum Beispiel verwendet Lukas das in Bezug auf Jesus, als er sein Angesicht festmacht, nach Jerusalem zu gehen, im Bewusstsein, was auf ihn wartet. Er weiß, er wird nach Jerusalem gehen und er wird leiden und sterben. Aber er macht sein Angesicht fest, er stärkt sein Angesicht, um nach Jerusalem zu gehen. Egal was kommt, er geht diesen Weg, durch alle Widerstände hindurch. Das heißt es, stärken. Oder im 1. Korinther 13, das bekannte Hohelied der Liebe. Da heißt es auch, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Und dieses, die Liebe ist langmütig, das heißt auch wieder, sie ist stark, unverrückbar, festgemacht. Die bewegt sich nicht, egal was passiert. Sie bleibt, sie steht zu dem Geliebten. Das ist das, was der Text hier meint. Stärkt eure Herzen, macht sie unverrückbar, verankert sie. Ja, wohin soll ich sie denn verankern? Ja, in Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist die Hoffnung, die uns trägt. Und das Tolle ist, dass uns das die Schrift auch sagt. Paulus zum Beispiel, der weist darauf hin, wenn er sagt, deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Also Paulus bittet für die Gemeinde und sagt, hey, wir beten darum, dass Gott das wirkt, weil er muss es machen. Er schenkt es, er ist es. Im Römer 16, 25 sagt es auch nochmal, dem aber, der euch zu stärken, dem euch zu festigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeit hindurch verschwiegen war und so weiter, dem sei Lob und Ehre. Aber dem aber, der euch zu stärken vermag, Christus kann uns dieses harte Herz, was auf ihm gebaut ist, was sich nicht vom Wind hin und her treiben lässt, schenken. Das ist der Einzige. Wir dürfen uns an ihn wenden und sagen, Herr, mach mein Herz fest, mach es verwurzelt in dir. Schenk mir dieses Vertrauen und diesen Glauben, weil ich kann das nicht. Ich kann nicht geduldig sein. Ich kann nicht, aber ich möchte vielleicht auch gar nicht. Aber ich weiß, du sagst es mir, bitte verändere mich. So wartet geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und aus dieser Nähe der Wiederkunft erwächst noch ein weiteres. Er ermahnt uns. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. seufzt nicht gegeneinander. Hier schaut Jakobus in die Gemeinde hinein. Er sagt nicht nach außen irgendwie, sondern innerhalb der Geschwisterschaft, die wir sind als Gemeinde. Seufzen wir gegeneinander, grummeln wir übereinander, ärgern wir uns übereinander? Ja, ich würde sagen schon, das ist doch normal, oder? Es gibt so viele Dinge, über die man grummeln kann. Über die Unhöflichkeit der anderen Leute, über die fehlende Spendenbereitschaft, über die wenige Mitarbeit, über die Unzuverlässigkeit, über die Unpünktlichkeit. Also wir finden doch ganz, ganz viele tolle Sachen, die wir gerne verbessern würden in unserer Gemeinde. Und natürlich sind es meistens die anderen, die irgendwo schuld sind. Ja, wenn der mal, also wenn die und könnte nicht und so, dann wäre alles viel besser. Und dann könnte ich auch viel besser Christ sein leben. Dann würde die Gemeinde mich stärker auferbauen. Und ich könnte dem anderen natürlich auch viel mehr in Liebe begegnen, wenn er mir mehr in Liebe begegnet. Der könnte doch wenigstens einmal freundlich Hallo sagen und nicht immer so abgewandt sein. Dann würde es mir viel leichter fallen, ihn zu lieben. Dann müsste ich auch viel weniger Jesus sagen, ah, sorry, also den kann ich nicht leiden. Warum ist der denn, also, ach, blöd, ne? Wenn die Menschen nicht wären, dann wäre Gemeinde der perfekte Ort für mich. Aber es sind halt überall Menschen. Seufzt nicht gegeneinander. Und der Paulus, der setzt ja noch einen drauf im Epheser 4,2, wo er sagt, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Wisst ihr, das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist die, auch hier wieder, ich bin gefordert, hey, seufzt nicht gegen deinen Bruder, gegen deine Schwester im Glauben, sondern trage sie in Liebe. Aber die gute Nachricht ist, du musst nicht allen um den Hals fallen, du musst nicht alle abküssen und musst nicht in alle verliebt sein. Der Paulus sagt, ertragt einander in Liebe. Und es gibt Geschwister im Herrn, die findest du wunderbar, mit denen hast du gute Gemeinschaft. Und das ist toll und wunderbar. Und es gibt Geschwister, die erträgst du in Liebe. Und es gibt auch Geschwister, die dich in Liebe ertragen, da bin ich mir ganz sicher, die auch sagen, hey, der ist so nett, dass ich ihm einfach Hallo sage, wenn er Hilfe braucht, bin ich gern bereit, ihm zu helfen, aber ich muss jetzt nicht irgendwie mega viel Gemeinschaft mit ihm pflegen. Und das ist okay, ertragt einander in Liebe. Dafür ist auch Raum da. Ich muss nicht jeden in der Gemeinde verliebt sein. Aber ich soll nicht gegen sie seufzen, mich nicht ärgern, nicht schlecht über sie reden. Warum? Jesus selber sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Und auch hier wieder der Fokus, wenn Christus kommt in Herrlichkeit, als der Richter. Wir haben es ja auch letzten Sonntag gehört, ne? Das erste Mal kommt er als demütiger und sanftmütiger König. Und das zweite Mal kommt er als der heilige, gerechte und schreckliche König. Thomas hat ja dann aus der Offenbarung die Verse gelesen, wo die Kelter des Zorns getreten werden, wo er kommt mit dem Schwert, um zu richten. Und dann die Frage, bin ich parat dafür? In welchem Zustand trifft mich mein Herr denn an? Bin ich gerade dabei, die Gemeinde zu analysieren? Ich meine, ich kann das ja immer, das Seufzen gegeneinander wunderbar anstreichen, ne? Sogar noch fromm irgendwie oder auch das schlechte Reden. Kann ich schlecht über jemanden reden und dann streiche ich es einfach als Gebetsanliegen an. Oh, hast du gehört, was der wieder gemacht hat, Mensch? Also wenn der doch mal ein bisschen ordentlicher wäre und sich mal zusammenreißen würde und so wie der ist charakterlich, kein Wunder, dass er so viel Probleme auf Arbeit hat. Aber wir können ja dafür beten, so Gebetsanliegen, ne? Also der hat wieder so viel Mühe auf Arbeit, wahrscheinlich verliert er seine Stelle wieder. Aber ist ja völlig klar, ne? So, wunderbar fromm angemalt. Aber das ist schlecht reden, das ist Verleumdung. Es ist gegeneinander seufzen. Das ist kein Ausdruck von Liebe. Aber wir sind herausgefordert, einander in Liebe zu begegnen. Und auch da kann ich dir sagen, Herr, aber ich kann das nicht. Und Jesus sagt, ja, ich weiß, dass du das nicht kannst, aber ich kann das. Dass wir auch dort wieder uns ihm zu Füßen werfen und sagen, Herr, du musst mir bitte Veränderung geben. Beweg mich durch deinen Geist, damit ich ein echtes Gebetsanliegen habe, dass ich nicht tratschen gehe unter dem Deckmantel des Gebetsanliegens, sondern ich sage, hey, der und der, der hat da Mühe auf der Arbeit, komm, lass uns gerade dafür beten, dass Gott dort seinen Frieden reingibt, fertig. Oder vielleicht auch einfach nur die Person zu nennen, ohne irgendwas weiter dran zu hängen, dass ich Sachen auch für mich behalte, im Herzen bewege und sie allein im stillen Kämmerlein vor meinen Gott bringe. Oder wenn ich es eben teile, reicht es doch, wenn ich sage, hey, komm, können wir dafür beten, der hat es gerade schwer. Ohne schlecht zu reden. Oder wie reden wir allgemein übereinander? Ist da Wertschätzung da für die Gemeinde, für den Dienst, den jeder hier tut, für die Ältesten, für den Pastor, für die Bereichsleiter? Oder ist es so selbstverständlich und erst wenn irgendjemand einen Burnout hat, wachen wir auf und sagen, oh, der hat aber viel gemacht oder die hat sich aber jahrelang eingegeben. Ja, schade, dass es jetzt nicht mehr ist. Ne? Wertschätzen wir doch jetzt einander, nicht gegeneinander seufzen, sondern uns mit Liebe begegnen und sagen, hey, es ist so toll, dass du jeden Sonntag hier bist. Ich habe dich noch nie fehlen gesehen. Also ich kann es nicht beurteilen, weil ich häufiger nicht da bin. Aber wenn ich da bin, bist du auch immer da. Das finde ich mega klasse, toll, schön. Das ist so wertvoll. Da ermutigt uns Jakobus, weil Jesus vor der Tür steht. Du weißt nicht, ob du nochmal Gelegenheit haben wirst, dem anderen etwas Positives zu sagen. Und auch wenn euch das vielleicht ein bisschen stört, aber auch da wieder das Bild der Beerdigung. Wie viele tolle Reden werden auf Abdankungsfeiern gehalten? Plötzlich ist der Verstorbene, man sagt ja auch, ne, über Tote redet man nicht schlecht. Ah ja, aber über Lebende schon. Hallo, was ist das für ein Quatsch? Ja, einen Lebtag habe ich über ihn hergezogen, aber jetzt liegt er in der Holzkiste, jetzt muss ich positiv schöne Worte finden. Und ich finde garantiert irgendwas, um ihn da in einem schönen Licht erstrahlen zu lassen. Und manchmal ist es einfach nur reinste Heuchelei und man denkt sich, was labert der eigentlich? Der kennt doch den oder kannte den, der jetzt in der Kiste liegt. Wie kann der so über den reden? Ja, aber das gehört sich doch so. Und jetzt ist ja auch so eine feierliche Stimmung und so. Ja, aber hat der in der Kiste irgendwas davon? Nein, hat er nicht, der ist tot. Warum reden wir nicht im Hier und Jetzt positiv über unsere Menschen? Warum suchen wir erst bei der Beerdigung nach den positiven Punkten im Leben, nach den tollen Eigenschaften, nach dem, wofür wir den Menschen bewundert haben? Das dürfen wir im Hier und Jetzt schon machen. Wir dürfen es dem Lebenden neben uns heute sagen, weil morgen ist er vielleicht nicht mehr lebend. Und dann ärgere ich mich, weil ich denke, hey, ich habe immer so schlecht über ihn gedacht. Ich habe ihm nie ein gutes Wort gesagt. Warum eigentlich? Das war doch so ein toller Mensch. Und wenn ich drüber nachdenke, das ist ja genau der Punkt, wenn ich drüber nachdenke, ja, also krass, da und da und da, das war schon beeindruckend und toll, wie Jesus durch ihn gewirkt hat. Jakobus ermuntert uns, hey, der Richter steht vor der Tür. Handle im Hier und Jetzt, lebe im Moment, nutze das, was der Herr dir an Zeit zugemessen hat. Und keiner von uns weiß, wie viel es ist. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Meine Brüder, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Da setzt Jakobus noch eins drauf. Die Propheten als Vorbilder, ja nicht nur der Geduld, nein auch des Leidens. Sagen müssen, Moment, aber ich will doch gar nicht leiden. Ich lebe doch schließlich im Wohlstandsland Schweiz. Ich habe eine Krankenversicherung. Ich habe das beste Gesundheitssystem der Welt. Die Lebensqualität ist hier, ich weiß nicht, auf welchem Platz die Schweiz, Platz 2 oder 3, glaube ich. Ne? Also besser geht eigentlich fast nicht mehr. Und dann sagt der Jakobus hier, ich soll mir die Propheten als Vorbild nehmen für Geduld. Ja, okay, das verstehe ich noch. Aber leiden? Nee, du lass mal. Schon gar nicht in der Adventszeit. Da ist alles gerade so schön und kuschelig. Da bestimmt man sich auf Weihnachten ein, da habe ich keinen Platz, um zu leiden. Das kann ich später wieder machen, aber jetzt muss ich doch so, also schöne Atmosphäre, Lichtchen, alles toll, warm. Aber er sagt es trotzdem und er sagt es nicht nur allein, sondern er lehnt sich hier auch an Jesus an. Weil was sagt Jesus? Glückselig seid ihr, wenn sie euch verschmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Matthäus 5, 11 folgende. Also Jesus sagt es auch, er sagt es sogar als Verheißung. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, der wird leiden, weil der Knecht ist nicht höher als der Herr. Und sie verfolgen mich, sie werden mich umbringen, sie werden auch euch verfolgen und euch umbringen. Und er sagt sogar, glückselig seid ihr und freut euch und jubelt. Genau ins gleiche Horn stößt der Jakobus. Nehmt euch die Propheten als Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr die Propheten vor Augen habt. Das waren große Gottesmänner, die Großes durchleiden mussten. Der Jeremia, der wurde berufen, der hat gesagt, ich bin viel zu jung, was soll ich da? Auf mich hört keiner, mich nimmt keiner ernst. So ein Jungspund, wenn der kommt und sagt, so spricht Jahwe der Herr, das glaubt doch keiner. Und er wollte nicht. Und Gott hat gesagt, also du kannst ja aussuchen. Entweder gehst du zu dem Volk, was dir mit Missetat, mit Gewalt, mit Verachtung begegnen wird, oder du begegnest mir, dem heiligen Gott. Und dann hat er lieber das Volk gewählt, weil das das kleinere Übel war. Weil er auch das Bild vor Augen hatte, der Herr kommt in Macht und Herrlichkeit. Und er hatte kein schönes Leben. Der ist beinahe im Schlamm ertrunken, der wurde regelmäßig verprügelt und geschlagen. Ist bei einer Belagerung und Eroberung der Stadt fast ums Leben gekommen. Schlussendlich wurde er noch gegen seinen Willen nach Ägypten verschleppt. Also angenehm ist anders. Und das zieht sich durch. Ich meine, der Jesaja, der durfte nackt durch seine Stadt laufen, weil Gott gesagt hat, als Zeichenhandlung rennst du jetzt nackt durch Jerusalem. Toll, oder? Wunderschön, ist das, was man sich vorstellt. Oder der Hosea, wo Gott sagt, pass mal auf, Hosea, als Zeichen für mein Volk, geh mal hin, such dir eine Prostituierte und heirate die. Ja, und sie wird hier weglaufen und wenn sie wiederkommt, dann nehmen sie wieder auf. Ja, super, oder? Und Gott so in deine Familienplanung eingreift. Klar, mach ich, easy. Tipptopp. Wunderschön. Aber das heißt Prophet sein, das heißt Nachfolge. Jesus ruft uns in die Nachfolge und die ist herausfordernd. Die macht keinen Spaß. Und das steht konträr zu unserer Kultur, die von Spaß geprägt ist. Wir wollen Spaß haben. Alles muss leicht sein, ebenso Instantangesellschaft. Ich habe ein Problem, Walter hat es ja auch gesagt in der Moderation, Problem, Knopfdruck, fertig. Das Handy vibriert, ich muss sofort gucken, oh, ich habe eine neue Nachricht. Oh, der hat bei Quiz2L gespielt. Oh, da ist jetzt gerade das aktuell. Oh, und dann kriege ich die neuesten Shopping per Newsletter und alles immer sofort. Ich habe auch keine Lust, in die Stadt zu fahren, ich kann ja alles bei Amazon bestellen. Ein Klick, zack, am nächsten Tag ist da. Muss ich nicht mal aus dem Haus gehen, sitze ich bequem in meinem Sessel vom PC. Nur nicht zu viel machen und möglichst alles sofort. Ich will auch nicht warten, bis meine Serien kommen, die ich haben möchte auf DVD. Ich gucke sie einfach direkt bei Netflix, dort, wo ich will und wann ich will. Damit werben sie ja sogar. Und das spricht unsere Zeit an. Der Jakobus setzt hier den Gegenpart und sagt, nein, hey, wie die Propheten, geduldiges Ausharren. Und ich denke, das ist etwas für uns mega Wichtiges. Dass sie wieder neu lernen, geduldig auszuharren. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wort ausharren was anfangen könnt. Ich finde das so cool, weil es so ein starkes, altes lutherdeutsches Wort ist. Auch für die, das, wenn man sagt, und er verharrte in der Bewegung. Es gibt ja auch so das Stilmittel, ne? Auch so bei Flashmobs oder so, dass plötzlich die Leute einfach wie eingefroren stehen bleiben. Das heißt ausharren. Ausharren heißt, innezuhalten, wo du gerade bist. Nicht versuchen wegzulaufen, nicht versuchen zu ändern, sondern ausharren. Und liebe Freunde, wir wissen alle, dass das unglaublich schwer ist. Vor allen Dingen, wenn ich im Leid stehe, dann will ich nicht verharren, weil es ist ja anstrengend. Wenn es mir schlecht geht, wenn mir eine riesige Last auf den Schultern liegt, dann möchte ich die loswerden. Dann gucke ich, ob ich jemanden finde, der sie mir abnimmt oder ob ich mich sonst irgendwie derer entledigen kann. Und jetzt sagt uns der Jakobus hier, hey, die Propheten, die waren geduldig, die sind dran geblieben, die haben ausgeharrt, bis Gott gehandelt hat und die Last von den Schultern genommen hat. Sind wir bereit, Leiden zu tragen? Sind wir bereit, auszuharren, stehen zu bleiben, zu sagen, Herr, du legst mir jetzt diese Last auf? Und im Bewusstsein, dass er das nicht macht, weil er mich ärgern will, nicht macht, um mich zu bestrafen, sondern um mich zu heiligen. Er macht es, um mich parat zu machen für den Tag, wenn er wiederkommt. Er macht das, damit ich lerne, ihm zu vertrauen. Er zwingt mich sozusagen, Geduld zu lernen. Weil wenn ich in einer Situation stehe, wo ich nicht weglaufen kann, dann muss ich ja. Dann muss ich ja auf ihn vertrauen. Was bleibt mir anderes übrig? Ich habe ja keinen anderen Halt. Da sind wir wieder bei diesen wunderbaren Worten des Heidelberger Katechismus. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Das ist die erste Frage, die der stellt. Und die Antwort, mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich meines getreuen Heilandes, Jesu Christi, eigen bin. Er hat mit seinem Blut vollkömmlich für mich bezahlt. Er hat mich erkauft, Leib, Seele und Geist. Und er wird mich bewahren, dass kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ohne dass mein Herr im Himmel es nicht möchte. Und er wird mich bewahren bis zum Tag seiner Wiederkunft. Das ist Evangelium. Das ist das, worin wir aufgefordert sind zu leben. Uns darauf zu werfen und sagen, Herr, ich weiß nicht, ich kann nicht. Und er sagt, ich weiß, aber ich kann. ich habe für dich alles getragen. Du bist ja nicht allein. Wenn ich stehen bleibe und nicht weiter rumwurschtel, dann merke ich, dass hinter mir ein Größerer steht, der mich trägt. Dann merke ich, dass ich nicht alleine bin. Gott hat nicht versprochen, ich komme und schnippe und dann ist alles gut. Der ist kein Djinn aus einer Wunschflasche oder aus der Wunderlampe. Aber er ist der treue Gott, der sagt, ich gehe mit dir durchs finstere Tal. Ich lasse dich nicht allein. Und das finstere Tal, das hat ein Ende. Die Perspektive ist, ich komme in Macht und Herrlichkeit. Und bis dahin diene ich dir als der sanftmütige König. Bis dahin bin ich mit dir. Ich lasse dich nicht los, auch wenn du der Meinung bist, du bist Gott verlassen. Ein schöner Vers, der das so nochmal zusammenfasst, finde ich, ist in den Klageliedern 3,26, der begleitet mich jetzt schon seit ein paar Wochen auch im Persönlichen, wo es heißt, es ist ein, also in der Luther-Übersetzung, ich finde das so schön, die Wortwahl, es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Wenn wir drinstehen in der Situation, dann scheint es uns nicht so. Dann wollen wir nicht. Dann ist es uns zu groß. Und wir sagen, Herr, es ist überhaupt nichts Köstliches daran. Wo ist es denn köstlich, geduldig zu sein? Und wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Das ging den Jüngern so, das ging den Propheten so, das ging Hiob so. Ich meine, das Volk Israel rennt 40 Jahre durch die Wüste. Was für eine tolle Zeit, oder? Wenn du kein Ziel vor Augen hast, weil du weißt, okay, weil wir ungehorsam waren, stirbt die ganze Generation aus und erst unsere Kinder kommen ins verheißene Land. Du hast nicht mal ein Ziel vor Augen. Du rennst einfach nur deine Kreise in der Wüste, Jahr für Jahr, für Jahr, für Jahr. Und am Morgen gibt es Manna. Und am nächsten Morgen, yay, Manna. Und am nächsten Morgen, Manna. Und am nächsten Morgen, oh, lecker, es gibt Manna zum Frühstück. Und was gibt's morgen? Manna. 40 Jahre lang. Erscheint uns das erstrebenswert? Nein, aber das ist der Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist, um es zu reinigen, damit sie sich auf ihn verlassen, damit sie ihm vertrauen. Und das ist der Weg, den er mit uns geht. Wenn du in der Wüste stehst, wenn du jeden Morgen aufstehst und denkst, lecker, Manna, Müsli, und am Mittag denkst, yay, Manna, Schnitzel, und am Abend denkst, yay, Manna, was auch immer. Manna mit Manna-Schnitzel, Panaden, was auch immer oder so. Keine Ahnung, Manna mit Wasser und Manna mit Wasser und Manna mit Wasser. Vielleicht hast du auch mal Glück, es gibt mal eine Wachtel. Aber die gibt es nicht so häufig. Und wenn du dort stehst und sagst, Herr, ich verstehe es nicht, was soll das alles? Dann schau auf den wiederkommenden Herrn. Wie das Volk auch, die haben auf die Stiftshütte geschaut, auf Jesus Christus, der unter ihnen war. Nachts die Feuersäule und tagsüber die Wolkensäule. Und wenn die Wolkensäule sich erhoben hat, dann packst du alles zusammen, packst deinen Manna-Wegzehrung für den heutigen Tag in deinen Beutel, baust dein Zelt ab und latschst der Wolke hinterher. Und wenn die sich auf den Boden niederfällt, dann baust du dein Zelt wieder auf, kochst dein Manna-Abendessen und gehst schlafen. Und am Morgen stehst du auf und guckst, ah, die Wolke ist immer noch da, cool, dann kann ich heute mich hier gemütlich machen. Oh, spannend, guck mal, ein Stein, oh, Sand, wie schön. Und dann geht die Wolke wieder weiter und du läufst einfach hinterher. Der Unterschied ist der, wir haben eine Perspektive. Wir warten auf den kommenden Herrn. Und er ist mit uns. Er möchte, dass wir ihm folgen und vertrauen, weil er handelt gut an uns. Er bereitet uns zu. Und Geduld tut uns unglaublich Not, dass wir wieder lernen, geduldig zu sein und das auszuhalten, in das Gott uns gestellt hat. Egal, was es ist, sei es, dass du vielleicht in einer Ehe stehst, wo du manchmal auch denkst, das ist wie 40 Jahre Wüstenwanderung. Jeden Tag das Gleiche und kein Ende in Sicht. Dann schau auf Jesus. Mach dir bewusst, er ist mittendrin. Er hat dich dort hineingestellt. Er will dich gebrauchen. Er will dich formen. Er will dir Geduld beibringen, dass du nicht gegenüber deinem Ehepartner seufzen musst. Oder sei es in deinem Job, dass du meinst, der ist endlos. Wie lange mache ich noch, bis ich pensioniert werde? Meine Güte, das überlebe ich nie. Auch dort, jeden Morgen aufstehen, auf Arbeit zu gehen, zu sagen, die Wolkensäule zieht vor mir her. Und ich gehe auf Arbeit mit dem Ziel, Jesus kommt wieder. Die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und ich möchte doch überrascht werden von seiner Wiederkunft, wenn ich ihm treu bin. Wenn ich einfach auf Arbeit gehe, treu meine Pflicht tue und am Abend wieder nach Hause gehe, ohne mich zu ärgern. So möchte Jesus uns gebrauchen im Hier und Jetzt, mit der Perspektive auf die Wiederkunft und mit dem Bewusstsein, ich trage dich durch, weil er gibt uns jeden Morgen Manna, auch wenn es uns irgendwann zum Halse raushängt. Aber das Manna ist genug, weil das gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um weiterzulaufen. Und Gott sagt es auch seinem Volk am Ende der Wüstenwanderung. Er sagt, hey, warum regst du dich eigentlich auf? Hattest du Mangel? Ihr müsst sagen, nein. Wir hatten jeden Morgen Manna. Nein, nicht jeden Morgen. Am Sabbat gab es keinen Manna. Dafür gab es am Tag vorher doppelte Portion. Aber wir hatten jeden Tag genug zu essen. Wir sind nicht verhungert. Wir hatten keine Krankheiten. Wir sind nicht verdurstet. Wir hatten immer genug Wasser. Unsere Kleider sind nicht vom Leib gefallen, unsere Schuhe nicht von den Füßen. Die haben 40 Jahre lang gehalten, die mussten nie zum Deichmann neue Schuhe kaufen. Das war das Werk Gottes, aber das ist ihnen gar nicht aufgefallen, weil es ist ja normal, dass ich jeden Tag die gleichen Schuhe anziehe und hinter der Wolke herlatsche. Aber dass das ein Wunder ist, dass die Schuhe überhaupt so lange halten, das ist keinem in den Sinn gekommen. Aber genau so läuft das. Wir sind Pilger, wir wandern in die himmlische Heimat. Und Gott versorgt uns als Pilger mit dem, was wir nötig haben. Aber der Pilger reist nicht mit großem Gepäck. Der hat wenig dabei, weil er ein großes Ziel hat. Das ist auch bei uns so, unser großes Ziel. Die Schönheit kommt noch, das Beste kommt noch. Unser Herr kommt. Und darauf dürfen wir zugehen und uns freuen und geduldig warten, sagen, Herr, okay, ich bin ungeduldig, trag mich durch, schleif mich von mir aus mit, wenn ich keine Lust mehr habe, hinter dir herzulatschen. Wenn mir das Manna zum Hals raushängt, dann gib mir wieder einen kräftigen Tritt, Heiligen Geist in den Hintern, damit ich auf mich raffe und wieder dankbar werde für das, was du mir jeden Tag gibst. Öffne mir die Augen dafür, weil meine Augen sind zugeklebt von dem ganzen Stress und Alltag und dem trockenen Wüstensand. Schenk mir das, Herr. Rüttel mich auf. Und Gott ist treu, er wird es tun. Er ist voll Mitleid und Barmherzigkeit, wie es der Jakobus so schön sagt. Denn es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Amen.